Warum steigen die Preise von Wohnimmobilien noch nicht? Der aktuelle IW Wohnindex zeigt, noch stagnieren die Preise für Wohnimmobilien. Was sind die Gründe dafür und wie geht es weiter? Unser Thema heute in der 1er Lage und hier die Fragen im Einzelnen. Was sind die Kernergebnisse des IW Wohnindex? Wie ist das zu beurteilen? Wie ist die Lage in den Top 7? Wie haben sich die anderen Städte entwickelt? Welche Städte fallen besonders auf? Und die Fragen aller Fragen natürlich, was folgt daraus für unsere Investoren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1er Lage und jetzt wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Interhyp, dem Spezialisten für private Baufinanzierung, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilienpodcast. Und heute, wir haben es gesehen, ihr habt es gesehen, du hast es gelesen in der Überschrift, wollen wir über Preise reden. Eins unserer Lieblingsthema, wenn es nicht gerade um Zinsen geht, dann geht es um Preise, was irgendwie doch miteinander zu tun hat. Aber dieses Mal haben wir den neuen IW Wohnindex und den haben wir natürlich völlig wissenschaftlich fundiert und zwar, wie soll es anders sein, von unserem Co-Host, dem beliebten, allseits auch bekannten und überall wertgeschätzten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Also ihr habt euch mal wieder professionell mit Preisen beschäftigt und zwar nicht, weil ihr überall eingestiegen seid, sondern weil ihr euch mal angeschaut habt, wie sieht's eigentlich aus, wenn ich einsteigen wollte. Und vielleicht für die 3,5 Leute, die den Wohnindex noch nicht kennen und das Verfahren, in dem ihr das immer preisbereinigt und absolut wissenschaftlich glättet und toll macht und schick und alles Mögliche. Vielleicht kannst du ganz kurz 2 Sätze sagen, IW Wohnindex, womit beschäftigt sich der eigentlich?
Na klar, gerne. Das hätte ich sowieso gemacht. Der IW Wohnindex kommt vierteljährlich. Wir analysieren die Daten, die Inseratsdaten. Also das heißt, wir haben eine Datenbank, wo letztlich alle Inserate gesammelt werden von den großen Plattformen, aber auch Zeitungen und manch andere Quellen. Und auf der Basis berechnen wir dann die Entwicklung der Neuvertragsmieten und der Kaufpreise für Eigentumswohnungen und für Einfamilienhäuser. Dazu nutzen wir ein sogenanntes hedonisches Verfahren. Das heißt, wir betrachten nicht einfach die Durchschnittspreise, sondern wir bereinigen diese Daten um unterschiedliche Lagen und unterschiedliche Qualitäten, damit wir hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja, man muss immer schmunzeln, wenn ich das sage. Aber das ist wichtig, ne? Also, weil gerade in der Immobilienpreismessung hast du sonst ganz schnell wirklich verzerrende Effekte. So, was sind jetzt die Ergebnisse? Tatsächlich, wir haben die letzten Quartale eigentlich immer so eine leichte Aufwärtstendenz erlebt bei den Preisen. Und ich hatte dann eigentlich gedacht, wenn wir jetzt diese Daten für das vierte Quartal 2024 uns anschauen, also Ende viertes Quartal 2024, dann stellen wir fest, das Jahr war doch mit einem kleinen Plus versehen bei den Preisen. Das ist allerdings nicht passiert, sondern wir haben tatsächlich einen leichten Rückschritt erlebt. Also bei den Eigentumswohnungen gab es gegenüber dem Vorquartal ein Minus von 0,4%. Bei den Einfamilienhäusern leichtes Plus von 0,6%. Das bedeutet aber gegenüber dem Vorjahr jetzt eine Stagnation. Das heißt, die Preise sind im Prinzip gleich geblieben. Das verkennt ein bisschen die Dynamik, ne? Also es ging eigentlich schon ein bisschen aufwärts, aber wie gesagt, nicht ausreichend, dass wir am Ende ein Plus haben. Was weiter steigt, sind die Neuvertragsmieten. Die sind jetzt um 4,7% gestiegen, aber da erkennen wir so langsam eine etwas verminderte Dynamik. Also wir waren schon bei deutlich über 5% gegenüber dem Vorjahr. Das ist jetzt von Quartal zu Quartal ein bisschen zurückgegangen, aber 4,7% liegt immer noch über dem, was wir so in den 2010er Jahren hatten. Ende der 2010er Jahre, da hatten wir so Neuvertragsmietensteigerungen zwischen 3,5% und 4%. Jetzt, wie gesagt, sind wir bei 4,7%.
Okay, aber dann ist ja natürlich trotzdem die Frage, wie kann denn das eigentlich sein? Wir hatten ja alle irgendwie den Eindruck, dass es so richtig, richtig voll nach vorne geht. Und warum tut's das jetzt doch nicht? Also ordne das mal ein. Das ist ja ein bisschen erstaunlich und kontraintuitiv. Insofern ist das hedonische Verfahren hier wahrscheinlich der Eye-Opener, weil man eben sich nicht vom Gefühl verleiten lässt, sondern qualitätsbereinigte Preisvergleiche machen kann. Aber dann erklär es uns, wie kommt das zustande?
Naja, ich würde sagen, es wirkt sich eben doch aus, dass die Konjunktur schwächelt. Ne? Wir hatten das letzte Mal bei den Zuschauerfragen ja schon, wo ein bisschen darauf abgestellt wurde, naja, was ist denn mit dem Dienstleistungsgewerbe und entwickelt der sich denn so stark? Und man muss einfach sagen, die Konjunktur lässt schon stark nach. Ne? Also wir haben schon vorher keine Dynamik gehabt und wir haben schwach angefangen und hören noch schwächer auf. Ne? Also das ist tatsächlich schlecht und wir sehen eben auch eine fallende Dynamik bei den Löhnen. Die steigen immer noch, das ist alles in Ordnung, aber auch da sehen wir von Quartal zu Quartal, dass die Reallöhne, die Reallohnsteigerung etwas nachlassen. Und dazu hatten wir eben auch diesen kleinen Zinsanstieg nochmal. Ne, die Zinsen sind kurzfristig jetzt in diesem letzten Quartal ja nochmal ein bisschen hochgegangen, auch im Januar. Und auch das hat vielleicht nochmal einen Effekt. Also es ist einfach so, dass der Wohnungsmarkt, obwohl die Perspektiven, glaube ich, nach wie vor gut sind, wir haben einfach diese Knappheit im Markt, wir haben eine solide demografische Entwicklung, all das passt, aber man muss einfach sagen, die Konjunktur ist schon so ein Dämpfer und vielleicht spielt auch die Politik auch eine gewisse Rolle, mag ich jetzt nicht ausschließen.
Nicht im Ernst, meinst du?
Naja, also vielleicht hat der ein oder andere jetzt doch nochmal so Ende des Jahres gedacht, naja, gerade es geht ja nicht so sehr um professionelle Anbieter bei diesem Markt. Ne? Der Großteil sind eben Selbstnutzer, die machen Großteil des Marktes. Und es mag ja sein, dass der eine oder andere sagt, Mensch, die versprechen alle, dass es noch eine Prämie gibt, dass die Grunderwerbsteuer fällt und. Mag auch nochmal dem einen oder anderen bewogen haben, vielleicht nicht zu kaufen. Aber klar, den Effekt würde ich jetzt nicht überbewerten. Aber es ist einfach so, dass dieser Wohnimmobilienmarkt noch nicht so richtig aus dem Quark kommt, um es mal ganz wissenschaftlich zu sagen.
Ja, das ist der hedonische Quark aus dem. Genau. Aber ja, gut. Also glauben wir es wirklich? Ich habe eher den Eindruck, ehrlicherweise, aber das ist auch nicht wissenschaftlich. Insofern ist es nur ein Eindruck. Völlig, völlig egal. Heute wollen wir mal nur auf die Zahlen schauen. Dann lass uns nochmal ganz kurz gucken, wie sieht's denn in den Top 7 aus? Normalerweise haben wir ja in den großen Hauptstädten sieht die Welt immer anders aus. Wir haben nach wie vor den Zuzugsdruck beziehungsweise die Landflucht beziehungsweise alle wollen noch in die Städte. Da gibt's noch ein bisschen Dynamik. Ist die Lage da anders oder ist sie hedonisch preis- und qualitätsbereinigt sowieso eigentlich überall gleich?
Nee, sie ist nicht überall gleich. Also auch die Top 7 sind nicht gleich. Wenn man jetzt alleine mal die Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal anschaut bei den Eigentumswohnungen, dann sehen wir schon sehr, sehr unterschiedliche Dynamiken. Also Hamburg zum Beispiel hat 0,6% plus, Düsseldorf 0,4%, aber ein Standort wie Essen auf einmal 8,3% Steigerung ist ein bisschen überraschend. Ja, mag auch sein, dass es da einzelne Transaktionen gibt, die sowas einfach rausreißen. Ist jetzt auch nicht der größte Markt. Aber es gibt so ein paar, wo wir tatsächlich auch noch leichten Rückgang haben. Stuttgart zum Beispiel minus 2,1% oder auch Dortmund minus 0,8%. Also wir haben da durchaus noch eine gewisse Differenz in den Preisentwicklungen. Was aber vielleicht noch spannender ist, wenn man sich mal die Dreijahreswerte anschaut. Also wir haben diesmal im Wohnindex eben auch geschaut, wie waren es denn in den letzten 3 Jahren. Und das glättet ja auch manche Entwicklungen. Und macht vielleicht deutlicher, wo die Unterschiede sind. Und wenn wir da einfach mal auf die Kaufpreise schauen, in den Top 7 Standorten, dann sehen wir, die haben alle verloren in den 3 Jahren. Klar, das ist nicht überraschend, aber die Spannbreite geht von minus 6,6% in Berlin bis minus 14% in Stuttgart. Also Stuttgart ist der Standort, der am stärksten eigentlich verloren hat. Relativ stark verloren hat auch München und dann kommt Hamburg mit minus 11,8%. Ja, also durchaus ja in den 3 Jahren halt. Ne? Aber auf der anderen Seite, wir sehen eben auch eine starke Mietentwicklung bei den Neuvertragsmieten. Und das ist schon spannend. Da setzt sich in 3 Jahren einfach Berlin ganz, ganz weit nach vorne. Da haben wir ein Plus von 22,2% in diesen 3 Jahren. Und Berlin ist damit der Standort, der einfach die allerstärksten Neuvertragsmietensteigerungen hat. Jetzt in den Top 7 folgt als zweites dann Frankfurt mit 12,4%, dann Düsseldorf, München mit 11,7%, Düsseldorf mit 11,5%, naja, und Stuttgart liegt da dann zum Beispiel nur bei 9%. Ja, also da gibt's schon auch innerhalb dieser Top 7 durchaus Unterschiede, aber auch mit Blick auf Berlin hier muss man sagen, Berlin jetzt mit 8,5% gegenüber dem Vorjahresquartal, das ist immer noch der stärkste Wert, aber auch da eine langsam abflachende Tendenz. Ja, also sehr, sehr stark, aber die Zuwachsraten sind nicht mehr so stark.
Was ja auch interessant ist, also bis du gesagt hast, in Hamburg haben wir auch sozusagen so eine schwächelnde Entwicklung gehabt, hätte ich gedacht, vielleicht liegt's daran, dass im Süden ja vor allen Dingen auch rund um dieses ganze Thema Automobilindustrie die Dämpfer besonders groß waren. So, ich dachte, vielleicht ist das die Herleitung, das scheint aber nicht der Fall zu sein. Was ist es denn dann? Also was steckt denn dahinter?
Naja, Hamburg steht ja jetzt nicht so schlecht da, ne? Also das muss man jetzt auch sagen. Klar, Hamburg hat jetzt bei den Kaufpreisen schon einiges verloren. Bei den Mieten liegt man aber in diesen 3 Jahren bei 10,6%. Das ist durchaus ordentlich. Also das Thema Industrie, das spielt tatsächlich schon eine Rolle. Und das ist mir jetzt auch sehr bewusst geworden, wenn man jetzt die Daten mal genauer anschaut. Wir haben diesmal diese Berechnung für die letzten 3 Jahre, das haben wir für 70 Standorte gemacht, die größten Städte in Deutschland, alle kreisfreien Städte. Und weißt du, welcher Standort die niedrigste Mietpreisentwicklung hatte?
Aus den Big Seven jetzt?
Nee, aus den 70 Standorten.
Aus den 70 Standorten.
Nee, musst du jetzt nicht raten.
Ich wollte, also da sind ja so Spezialitäten drin wie Dessau-Roßlau. Da weiß ich nicht mal genau, wo das ist.
Eieiei. Sachsen-Anhalt. Genau. Der Standort mit der niedrigsten Neuvertragsmietensteigerung ist Wolfsburg. In 3 Jahren 1,8%. So, und das macht schon deutlich, dass das Thema Industrie und Probleme der Industrie sich eben auch auf den Wohnungsmarkt niederschlagen. Also ich glaube, das ist nicht von der Hand zu wischen, dass wir hier eben auch an der einen oder anderen Stelle gewisse Problematik bekommen. Ne? Und insofern Stuttgart als großer Standort, aber vielleicht sich mit am schlechtesten entwickelt hat unter den Top 7, mag eben auch mit dem größeren Anteil an Industrie zusammenhängen.
Haben wir oder habt ihr eine Erhebung gemacht oder weißt du aus irgendwelchen anderen Zusammenhängen, wie groß sozusagen der Anteil der energieintensiven Industrien in Deutschland ist am Gesamt-BIP? Das wäre ja auch nochmal interessant. Also eigentlich müsste man das mal kartieren, ne? Dass man sich anschaut, wo ist eigentlich sozusagen die Rückgratindustrie, die Autoindustrie, die energieintensive Industrie in Deutschland. Also wir vermuten alle rund um die Autostandorte im Süden und noch so ein bisschen so, Wolfsburg ist jetzt nicht direkt Süden. Also aus Hamburger Sicht schon, aber.
Ja, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Habe ich jetzt auch nicht im Kopf, wie hoch der Anteil wirklich ist. Wir sehen ja einfach in der Industrie im Moment, klar, die chemische Industrie hat große Probleme, die ist sehr energieintensiv. Wir haben große Probleme in der Automobilindustrie und im Maschinenbau. Das sind, sage ich mal, die sind eigentlich so alles Erfolgs- oder Garanten der deutschen Wirtschaft
gewesen,
die aber einfach, wo einfach ein bisschen die Luft ausgeht. Und ich habe jetzt auch nochmal eine Zahl gelesen, die macht das auch deutlich, das ganze Dilemma, ne? Also was einfach nicht mehr funktioniert, ist unser Exportmodell. Der Export hat uns wahnsinniges Wirtschaftswachstum beschert. Meine Kollegen haben jetzt ausgerechnet, zwischen 2005 und 2015 haben wir über den Export ein zusätzliches Wirtschaftswachstum, also BIP-Wachstum von 1,8% Punkten gehabt, ne? 1,8% Punkte. Und das ist auf fast null jetzt zurückgegangen.
Also durchschnittlich pro Jahr.
Durchschnittlich pro Jahr.
Mhm. So, das ist natürlich eine Menge.
Und das kriegen wir im Moment nicht aufgeholt. Und das ist natürlich das ganze Dilemma im Moment für die deutsche Volkswirtschaft insgesamt, dass eben dieser Beitrag, das, was wir im Export verdient haben, dass wir das einfach nicht mehr haben.
Ja, genau. Bei einer durchschnittlichen Wirtschaftsleistung von was hatten wir in den letzten 10, 15 Jahren? 2%?
Ja.
Ist natürlich 1,8 jetzt nicht wenig.
Ja, natürlich, klar. Das fällt uns jetzt quasi auf die Füße.
Okay, aber dann lass uns doch mal auf die anderen Städte schauen. Also die Big Seven, hast du gesagt, so wahnsinnige Mietentwicklung, aber schon Abschläge in den Kaufpreisen. Was ist denn in den anderen Städten, wie ist es gelaufen? Also Wolfsburg ist der große Verlierer. Da sehen wir die Korrelation zur Heavy-Duty-Industrie sozusagen oder zur energieinvestiven intensiven Industrie. Meine Herren, das ist aber auch ein schweres Wort auszusprechen. Wie sieht's in den anderen Städten aus?
Also es ist teilweise, wenn wir jetzt auf die Mietsteigerung mal schauen, ist es schon echt ein diverses Bild, was ich jetzt auch nicht vollständig erklären kann. Also der Standort, der am zweitstärksten bei den Neuvertragsmieten gewachsen ist, ist Kaiserslautern. Hätte ich jetzt nie so auf dem Schirm gehabt. Kaiserslautern hat aber irgendwie stark aufgeholt. Ich meine, klar, die Mieten sind natürlich auf einem anderen Niveau, als das jetzt in den Großstädten der Fall ist. Von daher ist 14% vielleicht auch in absoluten Steigerungen gar nicht so viel, aber nichtsdestotrotz ist das schon überraschend. Ja. Danach kommt Leipzig mit 14,1%, ist nicht so überraschend, haben wir schon lange eine starke Steigerung auch gehabt. Dann Freiburg im Breisgau mit 13%, ist auch klassischerweise ein Standort, der sehr gut läuft, mit sehr hohen Mieten und entsprechenden Entwicklungen. So, und dann kommt aber so ein Standort, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass das so spannend ist, Bremerhaven 12,5%. Ja. Also das zeigt ein bisschen, es ist schon sehr, sehr wildes Bild eigentlich, was sich bei diesen Neuvertragsmietensteigerungen ergibt, zeigt aber auch, die Chancen liegen nicht nur in den Top 7, ne, sondern auch durchaus Standorte, die man gar nicht so im Blick hat, können relativ gut performen. Was auch spannend ist, wir haben uns ja auch die Preisentwicklung dann angeschaut und bei der Preisentwicklung ist es auch spannend, es gibt einige Standorte, die sogar gewachsen sind. Dazu gehört zum Beispiel auch Greifswald. Ja, Greifswald, die haben sich relativ gut entwickelt. Ist ein Plus von, 0,7% immerhin. Ja, aber ist durchaus gewachsen. Und wir haben auch ein paar andere Standorte in Ostdeutschland, die sich da durchaus positiv entwickelt haben. Dazu gehört zum Beispiel auch, Spannung. Görlitz, ja, Görlitz mit 4,2%, Halberstadt.
Wo ist Görlitz schon wieder?
Auch Ostdeutschland.
Oh Mann, Halberstadt, ich muss echt Nachhilfe nehmen.
Halberstadt, bitte. Kennst du Halberstadt?
Ja, kennen ist übertrieben. Ich habe das schon mal gehört.
Sachsen-Anhalt, ja, 3,4%. Und wie gesagt, also es gibt drei Städte unter diesen 70 Großstädten, die trotz all dieser Schwierigkeiten in den letzten 3 Jahren positives Preiswachstum hatten. Und das sind eben Greifswald mit 0,7%, Halberstadt mit 3,4% und Görlitz mit 4,2%. So, und selbst die Investoren, die so in Ostdeutschland sich tummeln, ich glaube, da hat keiner diese Standorte auf dem Schirm. Aber es ist schon interessant, dass gerade solche kleineren Standorte da durchaus auch aufholen. Und interessant auch, die haben aber von der Neuvertragsmietensteigerung sind die gar nicht so stark. Ne? Also da haben wir in Halberstadt gerade mal 6,2%. Also zeigt eben auch, naja, vielleicht ist die Erwartung da auch eine andere. Es ist aber natürlich, das gehört zur Wahrheit halt auch dazu, die Zahl der Transaktionen, gerade in diesen kleinen Städten, sind relativ klein. Ne? Also da kann es eben auch ein bisschen Verschiebungen geben, was das Ganze angeht. Umgekehrt, wenn wir uns anschauen, wer hat denn am stärksten verloren bei den Preisen, ne, dann sehen wir schon, das sind teilweise auch Standorte in Süddeutschland, auch mit einem hohen Industrieanteil. Augsburg zum Beispiel -15%. Augsburg sowieso ein sehr, sehr teurer Standort, ne, sehr nach oben gezogen von München. Schwerin haben wir dann -14,9%. Ja, Ostdeutschland, also auch da sehen wir, ist es nicht nur ein Bild. Dann kommt Stuttgart, dann kommt Rosenheim und auch Hannover, ne, -13,6%, auch eher industrielastig. Also es ist ein wildes Bild, das sich hier ein bisschen ergibt, aber nichtsdestotrotz natürlich spannend und zeigt eben auch sehr, sehr unterschiedliche Chancen, auch für Investoren. Hauke versucht, das Ganze zu sortieren.
Ja, ich versuche natürlich ein Muster zu finden, weil das ist ja das, was interessant ist. Weil natürlich, und das ist ja jetzt auch die königliche Schlussfrage, Was folgt daraus für Investoren? Das ist ja genau das. Wir versuchen natürlich immer irgendwie Muster zu finden, die dann adaptierbar oder übertragbar sind auf andere Regionen. Weil, wie du schon sagst, so Görlitz, wie gesagt, das ist, hab das gerade nochmal nachgeschaut an der polnischen Grenze. Das ist soweit, dass ich wusste nicht, dass ich nicht weiß, dass es da eine Chance gibt. Und das ist ja genau das. Also die Frage ist ja, wie ziehe ich sozusagen den Fokus so auf? Und du hast eine Nachfrage, habe ich dazu noch, du hast gesagt, da gibt's nicht so viele Transaktionen und Einzelne können da schon auch dann statistikverzerrend wirken. Gib mir mal ein Gefühl, wie viele Transaktionen werden in Görlitz denn da gemessen, so in so einem Vierteljahr? Also reden wir da über 3? Oder 30?
Nein, dann hätten wir es rausgenommen. Also bei 3 hätten wir es sicherlich rausgenommen. 30 ist auch schon knapp, ne? Also man muss fairerweise sagen, wir, ich habe jetzt nicht im Kopf genau, wie viel es sind, ne? Aber wir haben irgendwann mal gesagt, naja, für die außerhalb der Top 7 würden wir uns nicht zutrauen, vierteljährlich irgendwas aus oder ab. Die Top 10 betrachten wir ja typischerweise, ne? Aber außerhalb dieser Top 10 würden wir jetzt keine quartalsmäßigen Daten erheben, weil das einfach zu dünn wird. So, und natürlich ist es jetzt über 3 Jahre, aber trotzdem kann natürlich, auch wenn wir eben sorgsam auf Lage und Qualitäten das rausrechnen, gibt es da immer mal Effekte vielleicht, die wir nicht komplett erfassen können. Also das kann das schon ein bisschen nach oben ziehen. Die Frage jetzt nach der wie ordnen wir das, ne? Ich würde schon sagen, Industrie spielt eine gewisse Rolle, ne? Und man muss es vielleicht auch nicht übertreiben, aber wenn wir einfach mal das fortschreiben und jetzt schauen, was überall passiert, ne? Jetzt ging durch die Presse, Porsche zum Beispiel schafft 2000 Arbeitsplätze ab, viele andere Automobilunternehmen, Maschinenbauer machen das auch, ja? Und das hat natürlich einen gewissen Effekt. So, und dann würde ich schon gucken, zumindest wie ist die Wirtschaftsstruktur, ne? Wenn du da ein großes Unternehmen hast, würde ich immer mal gucken, ob sich das, ob das Risiko nicht zu hoch ist, ne? Weil wenn da viele Arbeitsplätze wegfallen, dann fallen eben auch viele gut bezahlte Jobs weg. Das ist mitunter schwer aufzufangen. Das andere ist aber, was man hier so sieht an so einem Datenwust, es ist wahrscheinlich nicht so einfach zu antizipieren, wo die stärksten Steigerungen ist. Und das ist vielleicht ein bisschen wie im Aktienmarkt, ne? Also du kannst eine gewisse Tendenz voraussagen. Du kannst von mir aus sagen, Tech-Unternehmen werden sich besonders gut entwickeln oder Pharma wird sich besonders gut entwickeln, darauf kannst du setzen. Aber welches dieser Unternehmen sich dann besonders gut entwickelt, das ist schwer zu sagen. Und ähnlich ist das, glaube ich, auch im Immobilienmarkt. Es gibt so ein paar typische Entwicklungen. Ja, ich glaube, einfach Städte mit einem sehr guten, mit einer guten Wirtschaftsstruktur, mit vielleicht vielen IT-Unternehmen, insgesamt starken Dienstleistungssektor, die könnten sich gut entwickeln. Dazu die eben guten Einzugsbereich haben, also wo relativ viele Menschen aus ländlichen Regionen vielleicht noch hinziehen, die vielleicht eine Universität haben, die werden sich weiter gut entwickeln. Aber welche dann wirklich sich am besten entwickelt, das ist echt schwer vorherzusehen. Ja, deshalb, im Prinzip wäre es natürlich gut, du könntest einfach mischen. Das ist aber angesichts der Investitionsvolumina oftmals schwierig, ne? Diese Mischung kriegst du dann am ehesten hin, wenn du in einen geschlossenen Fonds oder sowas gehst. Das ist vielleicht dann auch eine interessante Option. Ansonsten würde ich immer sagen, naja, es kommt dann am Ende natürlich auch auf das Einzelobjekt an, das du hast. Und da eben eins zu finden, das relativ gute Vermietungschancen hat und einen ordentlichen Standard hat und eine ordentliche Größe hat, das ist wahrscheinlich dann am Ende wichtiger, als vielleicht die absolut richtige Stadt zu finden.
Ja, ist interessant. Was folgt denn daraus jetzt für unsere Investoren? Also was ist denn jetzt sozusagen das Learning?
Naja, ich würde das mal so sehen, wir sind an der Schwelle, dass die Preise wieder steigen. Ne? Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir im Laufe des Jahres 2025 wieder steigende Preise erleben. Wir sehen, dass die Neuvertragsmieten weiter steigen, aber vielleicht mit etwas geringerer Dynamik, trotzdem natürlich spannend. Und wie gesagt, abgesehen davon, dass man eben den richtigen Standort aussucht, wie gesagt, auf die Wirtschaftsstruktur schauen, ich würde da etwas, also natürlich die Großstädte sind einfach relativ teuer, ja, gerade für Privatinvestoren, Da würde ich vielleicht auch bevorzugt ins Umland schauen. Das ist eben nach wie vor spannend. Und wenn man gerade ins Berliner Umland schaut, das ist sehr, sehr spannend. Da passiert unglaublich viel. Und ansonsten gibt es aber auch relativ viele kleine Städte im Umfeld vielleicht dieser großen Städte, die sich relativ gut entwickeln und wo wir durchaus ja auch eine spannende Entwicklung haben. Hier mal eine Stadt zum Beispiel rausziehen kann. Neuss zum Beispiel hat auch, Neuss in der Nähe von Düsseldorf, 11,2% Mietsteigerung, Neuvertragsmietensteigerung in den letzten 3 Jahren. Das ist auch eine sehr, sehr starke Entwicklung. Und ja, von daher sind da sicherlich viele spannende Städte oder auch Flensburg zum Beispiel, Kiel oder Flensburg, 10,8, 11,1%. Also das ist ähnlich wie Hamburg, ja, also auch die entwickeln sich relativ gut. Ich denke, es gibt einfach eine Reihe von guten Chancen zum Investieren. Und vielleicht muss man sich freimachen davon zu glauben, man erwischt den Standort, der nun am allerbesten ist.
Das ist ja nicht befriedigend. Also was ist denn dann, also ich bin mal ketzerisch, ne? Wohl wissend, dass ich ja natürlich irgendwie möglicherweise dein Institut ankarre, aber ich frage es mal, was sagt mir das denn jetzt, dieser IW-Wohnindex? Er sagt so ein bedingtes Ja, ja, sowohl aber auch. Also musst du halt genau hingucken.
Naja, das Spannende ist ja immer bei solchen Indizes, sie blicken in die Vergangenheit, ne? Also wir haben die Entwicklung im letzten Jahr, so. Dann ist immer die Frage, willst du das fortschreiben, ja? Und,
was wir ja in der ökonomischen Ausbildung im ersten Semester schon abtrainiert kriegen.
Genau,
ne?
Genau. Also deswegen würde ich jetzt auch sagen, also nur weil Kaiserslautern jetzt die tolle Entwicklung in den letzten 3 Jahren gehabt hat, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, Mensch, geht nach Kaiserslautern, ist eine schöne Stadt und alles, aber naja. also ich glaube, das ist letztlich die Kunst der Investoren, dass man eben dann auf Basis der verfügbaren Informationen die bestmögliche Entscheidung trifft. Aber was ich ja gesagt habe, es ist wahnsinnig schwer, den besten Standort zu finden. Wo es für mich nach wie vor eine relativ spannend ist, ist einfach Berlin und das Berliner Umland. Das muss man einfach sagen. Die Neuvertragsmietenentwicklung, die wir da haben, die ist schon enorm. Und tendenziell, ja, würde ich davon ausgehen, es wird auch irgendwo in der, vielleicht nicht ganz so stark, aber es wird so weitergehen. Berlin holt eben auf und wird über kurz oder lang, das hören die Münchner jetzt nicht vielleicht gerne, aber wird der wirtschaftsstärkste Standort werden. Ja? Und wird dann auch irgendwann der teuerste Standort sein.
Ja, genau. Was ja sozusagen eine Binsenweisheit ist nach den ganzen Verbotsarien, die sich Berlin geleistet hat in den vergangenen Jahren, dass es da irgendwann mal einen Aufholeffekt geben würde, das war zu erwarten. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, auch so nach, du hast jetzt gesagt, Industrie scheint ein Standort zu sein. Und warum sind die Big Seven eigentlich, die ja, also die haben alles Mögliche, aber warum sind die Big Seven eigentlich groß? Das ist auch so ein bisschen selbstreferenziell, ne? In einer großen Stadt hast du schon eine Industrie oder nicht eine Industrie, einen Wirtschaftsstandort dadurch, dass da viele Menschen sind.
Ja, das ja, aber wenig Industrie oftmals, ne? Ich meine, klar, Köln hat jetzt zum Beispiel Ford, ne? Ist auch nicht so prickelnd. Stuttgart hat relativ viel Automobil, aber ich meine, um den Stuttgarter Standort würde ich mir jetzt nicht riesen Sorgen machen, weil man einfach sagen muss, naja, da ist auch viel anderes, da sind auch viele gute Mittelständler, die haben viele Universitäten, die haben eine gute Ausbildung. Also da ist eine gewisse Flexibilität, glaube ich, auch da. Nichtsdestotrotz fällt das natürlich auch in so einem Standort negativ auf, wenn die Automobilindustrie eben nicht so gut läuft. Aber es ist anders als in Wolfsburg.
Ja gut, Wolfsburg hat, glaube ich, außer VW jetzt gar nichts. Also ich bin mir nicht, gut, die haben jetzt auch noch eine Werkself.
Nein, das nennen wir nicht Werkself.
Ja, okay. Aber ansonsten, genau. Na gut, dann würde ich sagen, ich danke dir für diesen Index. Für diese Heckwasserbeschau, wie wir in Hamburg sagen, ne? Rückwärts zur Fahrtrichtung in die Vergangenheit. Trotzdem ja interessant, was da passiert ist. Ich danke dir da draußen fürs Interesse, dir, Michael, dafür, dass du das alles mal für uns hier aufgepleasert hast. Wie immer spannend. Und dann freue ich mich auf euch das nächste Mal. Und für den Fall, dass in der Zwischenzeit eine Frage auftaucht, dann findet ihr unten in den Shownotes die E-Mail. Da könnt ihr uns hinschreiben und dann berücksichtigen wir eure Frage spätestens in der letzten Episode dieser 13. Staffel. Das war heute die erste, also ihr müsst euch noch 14 Wochen gedulden. Aber insofern kann man jetzt schon mal anfangen zu sammeln. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du suchst einen Finanzpartner für deine Kapitalanlage? Dann sprich mit der Interhyp. Von der Planung bis zum Abschluss stehen dir die erfahrenen Experten für Baufinanzierung zur Seite. Mit einem Team, das auf Immobilien als Kapitalanlage spezialisiert ist. Informiere dich jetzt auf www.interhyp.de.